Basement Paradox, jeden Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr bei Radio Helsinki auf 92,6.
Et maintenant construire une idée de révolution dans laquelle la singularité est riche et fort, puissante et coopérative.
Was man, glaube ich, realisieren muss, wenn man im Zusammenhang von Demokratie argumentiert, muss man einfach sehen, dass die klassische Form der liberalen Demokratie wirklich ihr Ende erreicht hat. Das ist auch der Titel dieses Beitrags. Ne? Das heißt ja nicht, dass Demokratie zu Ende ist, sondern dass sie anders gedacht werden muss. Ne? Anders gedacht und anders praktiziert.
Vom 3. bis zum 6. April fand im Forum Stadtpark in Graz der Alternativenkongress statt. Dieser Kongress steht im Zusammenhang mit einem sehr interessanten Buchprojekt. Das Buch heißt ABC der Alternativen, von Ästhetik des Widerstands bis ziviler Ungehorsam. Dieses Buch ABC der Alternativen, herausgegeben von Uli Brandt, Bettina Lösch und Stefan Diemel, ist im VSA Verlag erschienen und unternimmt einen recht gewagten Versuch. Seit einigen Jahren gibt es ja diesen Slogan von »Eine andere Welt ist möglich«, ein Satz, der eben in sozialen Bewegungen und fortschrittlichen Zusammenhängen zumindest mal behauptet wird, aber die Frage provoziert, wie soll denn diese andere Welt aussehen? Und dieses Buch unternimmt den Versuch, auf diese Frage, wie diese andere Welt aussehen soll, Antworten zu geben. 133 Autoren und Autorinnen haben zu verschiedenen Begriffen immer sehr kurz gefasst auf zwei Seiten versucht, Antworten zu liefern. Im Rahmen des Kongresses Anfang April in Graz waren einige der Autoren und Autorinnen, unter anderem auch die Herausgeberinnen, eingeladen, haben einige der Begriffe zur Diskussion gestellt. Einer der Eingeladenen war auch Joachim Hirsch. Er hat den Begriff radikaler Reformismus dem Buch beigesteuert und diesen in Graz auch zur Diskussion gestellt. Am Ende der Veranstaltung des Alternativen Kongresses hat er aber auch noch ein Seminar gestaltet, ein Seminar mit dem Titel »Das Ende der liberalen Demokratie«. Das Ende der liberalen Demokratie ohne Fragezeichen, wie er selbst sagt, weil er, und das werdet ihr dann im Folgenden auch noch hören, zu dem Schluss kommt, dass die liberale Demokratie, was wir darunter zu verstehen haben, wird er ebenso erklären. Aber dass diese liberale Demokratie heute angesichts der radikalen Veränderungen, die wir durchleben, an sein Ende gekommen ist. Joachim Hirsch dürfte einigen oder vielen sicherlich bekannt sein. Er war Professor für Politikwissenschaft an der Uni Frankfurt und seine Bücher wurden in den letzten Jahren auch immer wieder sehr breit diskutiert. Um an dieser Stelle nur einige wenige zu nennen, sehr spannendes Buch aus dem Jahr 86, »Das neue Gesicht des Kapitalismus, vom Fordismus zum Postfordismus« oder dann noch eine Publikation aus den 90er Jahren, »Der nationale Wettbewerbsstaat«. Wie gesagt, man könnte da jetzt noch vieles, vieles mehr nennen. Insgesamt lässt sich sagen, also Staatstheorie, Demokratiepolitik und das auch immer im Zusammenhang mit sozialen Bewegungen, mit Nichtregierungsorganisationen, sind seine Schwerpunkte in den letzten Jahren gewesen. Im Folgenden gibt es eben große Teile dieses Seminars zu hören, das Ende der liberalen Demokratie, eines Seminars mit Joachim Hirsch, und im ersten Teil geht es einmal um diesen Begriff der liberalen Demokratie. Wovon reden wir in diesem Zusammenhang eigentlich? Und im Folgenden wird er dann noch darauf eingehen, wie sich diese liberale Demokratie angesichts von Globalisierung und anderen Entwicklungen verändert und natürlich auch auf die Frage eingehen, was passiert mit den Parteien. Politischen Parteien sind natürlich ein wichtiger Bestandteil der liberalen Demokratie und am Ende stellt eben auch noch die Frage, was mit eben diesen passiert. Im Folgenden aber mal der erste Teil zum Begriff der liberalen Demokratie.
Das Thema heißt das Ende der liberalen Demokratie. Es war ursprünglich mal mit einem Fragezeichen versehen. Irgendwie habe ich das aber dann weggelassen im Laufe der Erfahrung. Und ich will erst mal beginnen mit dem mit einem Block. Der beschäftigt sich mit dem Begriff der Demokratie und mit der Frage des Zusammenhangs zwischen Kapitalismus und Demokratie. Jetzt ist es ja so, bekanntermaßen hat, also Demokratie heißt übersetzt Volksherrschaft, hat nie stattgefunden. Also insofern ist der Begriff ein bisschen irreführend. Es gab nie Volksherrschaft in der Geschichte. Es gab Versuche, die durchzusetzen. Und in der Tat ist es so, dass Demokratie in der Geschichte sehr viel sehr Unterschiedliches bedeutet hat. Man kennt ja sozusagen aus der Schule noch die athenische Demokratie, die sozusagen als Idealfall gilt, die Demokratie in der athenischen Polis. Die hatte den kleinen Nachteil, dass Frauen und Sklaven nicht damit verbunden waren. Die waren keine Menschen oder eben nicht Bürger. Auch in den Schweizer Kantonen, die eine unmittelbare Demokratie hatten, hat es ziemlich lange gedauert, bis Frauen das Stimmrecht bekommen haben. Und die Frauen haben das Stimmrecht dann bekommen, als die Demokratie dann auch nicht mehr so richtig funktioniert hat auf dieser Ebene. In der Tat ist es so, dass natürlich politische Herrschaftsformen und damit auch demokratische immer zusammenhängen mit sozialen und ökonomischen Strukturen und sich dann, das heißt, mit sozialen und ökonomischen Herrschaftsverhältnissen und sich mit diesen ändern. Jetzt ist nun, glaube ich, ziemlich wichtig für unser Thema, dass sich zwischen der Entstehung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und der Durchsetzung der liberalen Repräsentativdemokratie, die wir heute haben, ne, das ist ja keine unmittelbare Demokratie, wo das Volk direkt entscheidet, sondern das ist eine Repräsentativdemokratie, wo also Abgeordnete gewählt werden und entscheiden, dass da ein sehr enger Zusammenhang besteht. Und zwar ist es so, dass sich mit der Durchsetzung des Kapitalismus allmählich feudale Strukturen, Abhängigkeitsverhältnisse, persönliche Abhängigkeitsverhältnisse aufgelöst haben und eine Gesellschaft entstanden ist, in der im Grunde genommen alle Gesellschaftsmitglieder freie und gleiche Vertragspartner sind, formell gesehen. Ja, das ist ziemlich wichtig, weil da zum ersten Mal die Vorstellung von allgemeiner Freiheit und Gleichheit sich historisch durchgesetzt hat. Vorher gab es das nicht. Ne, niemals war die Vorstellung da, dass alle Menschen frei und gleich sind. Erst mit der bürgerlichen Gesellschaft, mit den ökonomischen Verhältnissen der bürgerlichen Gesellschaft setzt sich diese Vorstellung durch, die zunächst mal natürlich eine formelle ist. Die Menschen sind nicht alle gleich, wie wir wissen, aber in Bezug auf politische Rechte galten sie als frei und gleich. Mit der bürgerlichen Gesellschaft hat sich der moderne Territorialstaat durchgesetzt, das heißt ein Herrschaftsverhältnis, wo eine zentralisierte Zwangsgewalt über ein bestimmtes Territorium geherrscht hat. Was heißt, erst ab da kann man von einem Volk reden. Das heißt Volk im Sinne von einer definierten Gruppe, die zu einem Herrschaftsverhältnis gehört. Das war unter feudalen Verhältnissen auch nicht so. Da waren Herrschaftsbeziehungen sehr zersplittert und unübersichtlich. Im modernen Territorialstaat ändert sich das. Es gibt ein Volk, es gibt eine Staatsgewalt, die ist zentralisiert. Und damit sind zwei Bedingungen für Demokratie geschaffen, nämlich erstens ein definiertes Volk. Das ist die Frage, wer bestimmt überhaupt mit, wer darf mitbestimmen? Das ist das Volk. Und zweitens eine Zentralgewalt, die als Zentralgewalt auch kontrollierbar ist. Na, wenn Gewalten zersplittert sind und diffus, sind die auch schlecht kontrollierbar. Also erst mit einem modernen Staat entsteht auch die kontrollierbare Regierung. Nun ist es allerdings so, dass die kapitalistische Demokratie, diese Repräsentativdemokratie, die dadurch entsteht, in vielerlei Weise beschränkt ist. Erstmal haben diese gesellschaftsstrukturellen Veränderungen, die ich gerade skizziert habe, erstmal die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass demokratische Verhältnisse überhaupt entstehen konnten. Durchgesetzt wurden sie in langen sozialen Kämpfen. Kämpfe der Arbeiterbewegung, Frauenbewegung. Wir wissen ja, dass das Wahlrecht eigentlich erst im 20. Jahrhundert allgemein durchgesetzt war in den entwickelten Staaten. Das waren also nicht, mit der bürgerlichen Gesellschaft ist die Demokratie nicht entstanden. Es sind nur Voraussetzungen dafür entstanden. Und die frühen bürgerlichen Repräsentativdemokratien waren ja auch bürgerliche Demokratien in dem Sinne, dass nur die Bürger politische Rechte hatten. Politische Beteiligung war an Besitz und Bildung gebunden. Ne? Die anderen durften nicht. Zum Beispiel in Form des Zensuswahlrechts. Also nur weil ein bestimmtes Einkommen da ist, sind politische Rechte vorhanden. Seit dem 20. Jahrhundert ist das weg. Es gibt sozusagen allgemeine Freiheit und Gleichheit, allgemeine politische Beteiligung. Gleichzeitig bleibt aber die Reichweite der Demokratie beschränkt. Und zwar das, was Marx als Widerspruch der bürgerlichen Konstitution bezeichnet hat. Marx sagt, das Problem der bürgerlichen Demokratie besteht darin, dass auf der einen Seite politische Freiheit und Gleichheit besteht und auf der anderen Seite ökonomischer Despotismus. Das heißt, in den ökonomischen Verhältnissen besteht Abhängigkeit, Unterdrückung, Ausbeutung und auf der politischen Ebene ist Freiheit und Gleichheit. Und für Marx hat sich der Widerspruch der bürgerlichen Konstitution so dargestellt, er hat gesagt, die bürgerliche Konstitution verlangt vom Volk, dass es nicht in die Rechte des Privateigentums eingreift und dieses abschafft, sonst wird es ja nicht funktionieren, und es verlangt von dem Privateigentümer, dass er die Demokratie nicht abschafft. Und von diesem Widerspruch werden die demokratischen Verhältnisse eigentlich immer getragen. Wir wissen, dass zum Beispiel gibt es Putsche, ne? Chile beispielsweise, ne? Wenn Demokratie übertrieben wird sozusagen, wenn sie anfängt einzugreifen in bestimmte bürgerliche Grundeigentumsverhältnisse, dann droht der Putsch, dann droht die Abschaffung der Demokratie. Auf der anderen Seite kann aber Demokratie auch nur funktionieren, wenn sich die bürgerliche Klasse abfindet mit diesem Verhältnis. Die Frage ist, warum findet sie sich eigentlich damit ab? Das hängt wiederum damit zusammen, dass bürgerliche Verkehrsformen und bürgerliche Ausbeutungsverhältnisse nur gut funktionieren können unter demokratischen Verhältnissen. Ich will da nachher noch mal kurz drauf eingehen. Auf jeden Fall ist die bürgerliche Demokratie durch diesen Widerspruch gekennzeichnet und sie ist auch dadurch gekennzeichnet, dass sie sich auf den nationalen Staat beschränkt. Das heißt, sie findet nicht überall statt, sondern nur in bestimmten Staaten, in denen die bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse so entwickelt sind, dass demokratische Strukturen entstehen können. Und das hat eine weitere Bedeutung, nämlich, dass sich demokratische Verhältnisse jenseits der Ebene der einzelnen Staaten nicht existieren, also international nicht. Und da sie beschränkt sind auf einzelne Staaten, auch sehr ungleich. Was heißt, wir haben, wenn wir global betrachtet Demokratie ansehen, dann ist es ein System, das sich auf relativ wenige Staaten beschränkt. Das beschränkt ist durch den Widerspruch der bürgerlichen Konstitution, also durch die privaten Eigentumsverhältnisse. Und somit ist Demokratie, liberale Demokratie, im Grunde genommen nicht mehr als ein System, das bestimmten Teilen der Weltbevölkerung ganz bestimmte politische Mitwirkungsrechte bestätigt, aber nicht selbst Regierung. Ne? Insofern ist das keine Demokratie im Wortsinne. Und das ist auch der Begriff liberale Demokratie. Das meine ich mit liberaler Demokratie. Das ist eigentlich die kapitalistisch-bürgerliche Demokratie im Unterschied zu Volksdemokratien oder unmittelbare Demokratie und derartige Dinge. Also liberale Demokratie heißt erstmal diese liberal-kapitalistische Repräsentativdemokratie.
Clouds are moving.
Jetzt haben wir die sogenannte Globalisierung oder die neoliberale Transformation des Kapitalismus, die angefangen hat mit der in den 70er Jahren, mit der großen Wirtschaftskrise der 70er Jahre und sich einigermaßen komplettiert hat 1989 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem sogenannten historischen Sieg des Kapitalismus weltweit. Ich denke, dass wichtig ist, glaube ich, so unter dem Blickwinkel unseres Themas, dass man die neoliberale Globalisierung begreifen kann als einen strategischen Angriff auf die liberale Demokratie. Also dass das der eigentliche Kern dieses Prozesses war. Und das Ziel war, eine Verschiebung der sozialen Kräfteverhältnisse auf globaler Ebene, die es gestattet hat, dem Kapital neue Profitmöglichkeiten zu eröffnen im Sinne von neuen Investitionsmöglichkeiten und durch eine radikale Veränderung der Einkommensverteilung zugunsten des Kapitals. Und dazu bedurfte es politischer Strategien, die liberaldemokratische Strukturen geschwächt haben oder zum Teil beseitigt haben. Ich will das nun mal etwas ausführen. Erstmal ist es so, dass wir ja sehen konnten, dass, und jetzt kommen wir nochmal auf den Zusammenhang von Politik, Bewegung, Kräfteverhältnis, Demokratie. Wenn man so will, hat sich in den europäischen kapitalistischen Staaten eine einigermaßen funktionierende Demokratie erst nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt. Und zwar deshalb, weil erst nach dem Zweiten Weltkrieg die sozialen Voraussetzungen für demokratische Verhältnisse einigermaßen geschaffen worden sind. Es gibt ja, Demokratie ist ja nicht nur ein formeller politischer Prozess, sondern hat soziale Voraussetzungen, die beispielsweise heißen eine gewisse soziale Sicherung. Also wenn Menschen immer in Angst legen müssen, ist es für eine Demokratie schlecht. Also es braucht eine bestimmte soziale Sicherung, es bedarf einer bestimmten sozialen Gleichheit, sonst kann Demokratie eigentlich nicht funktionieren. Und unter Bedingungen der Nachkriegszeit hatte sich das einigermaßen durchgesetzt im Sinne, in Form der bürgerlich-kapitalistischen Sozialstaaten. Ne? Also in Europa, in der Mitte Europas einigermaßen. Wichtig ist dabei, dass das eine politische Voraussetzung hatte, die man eigentlich verorten kann in der Systemkonkurrenz. Durch die russische Revolution ist der Kalte Krieg entstanden, die Systemkonkurrenz. Und damit haben sich die herrschenden Klassen in den kapitalistischen Ländern dem Druck ausgesetzt gesehen, bestimmte soziale Zugeständnisse zu machen. Also sie mussten einfach irgendwie auch die materiellen Bedingungen dafür schaffen, für das Bewusstsein, dass ihr Teil der Welt das vielleicht doch der bessere Teil ist. Also für eine bestimmte politische Legitimation sorgen, weil das Gegenmodell auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs natürlich bestimmte Versprechen gemacht und auch zum Teil eingehalten hat, ne? Was zum Beispiel keine Arbeitslosigkeit, einige soziale Sicherungen und so weiter und so fort. Das ist mit dem Untergang der Sowjetunion und dem Zerfall des staatssozialistischen Lagers zu Ende gewesen. Und damit war auch die Situation zu Ende, in dem diese Zugeständnisse gemacht werden mussten. Der Verlauf war der, dass sich in den 70er Jahren das Kapital einer relativ starken Krise ausgesetzt gesehen hat. Krise heißt immer, die Profite gehen zurück. Die Verwertung des Kapitals ist in Frage gestellt. Und ein Grund für diese Krise wurde gesehen und auch zu Recht gesehen in den sozialen Kräfteverhältnissen, nämlich in dem, was Sozialstaat heißt, was starke Gewerkschaften heißt, die ja sozusagen profitbeschränkend wirken. Und man kann es etwa so sehen, dass ab den 60er Jahren bis in die 70er Jahre hinein tatsächlich die Verwertungsschwierigkeiten des Kapitals zugenommen haben und das Kapital damit sich veranlasst gesehen hat, zu einem zentralen Angriff auf diese Strukturen überzugehen, also auf die wohlfahrtsstaatlich-sozialstaatlichen Strukturen und die damit verbundenen demokratischen Verhältnisse. Das ist passiert, konnte passieren durch zwei Entwicklungen, nämlich in der Nachkriegszeit hat sich das Kapital sehr stark internationalisiert, das heißt, es wurde unabhängiger von den einzelnen Staaten und die sozialdemokratische Politik geriet in die Krise, weil nämlich durch die krisenhaften ökonomischen Erscheinungen, die charakterisiert waren durch schwaches Wachstum, Inflation, Stagflation, wachsende Arbeitslosigkeit, das sozialdemokratische wohlfahrtsstaatliche Projekt immer stärker in Schwierigkeiten kam. Und wir ja erlebt haben, dass in der zweiten Hälfte der 70er Jahre nach und nach die sozialdemokratischen Regierungen, die, selbst wenn sie nicht so hießen, wie zum Beispiel in den USA, sozialdemokratisch orientiert waren, nach und nach abgewählt wurden und durch konservativ-liberale ersetzt wurden. Ne? Thatcher, Reagan. Es fing an mit dem Putsch in Chile, der erstmal ein Experiment war und hat sich dann fortgesetzt in fortlaufenden Regierungsveränderungen mit also der Abwahl von sozialdemokratischen Regierungen und der Installierung von neoliberal-konservativen. Und damit war sozusagen eine neue politische Konstellation geschaffen, die Möglichkeit, durch die Kooperation zwischen neoliberal-konservativen Regierungen und internationalen Kapital neue Kräfteverhältnisse zu schaffen. Und die Schaffung neuer Kräfteverhältnisse passierte im Grunde genommen durch das, was nun als Globalisierung bezeichnet wird oder was die Grundlage von Globalisierung darstellt, nämlich eine radikale Liberalisierung der Kapital- und Finanzmärkte. Das hat zwei entscheidende Folgen. Nämlich erstens mal durch die radikale Liberalisierung der Kapital- und Finanzmärkte, natürlich auch Waren- und Dienstleistungsmärkte, wurden oder haben sich die Staaten, so muss man es genau ausdrücken, haben sich die Staaten selbst einem verstärkten Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Wenn nämlich das Kapital über nationale Grenzen hinweg frei beweglich ist und nicht mehr durch Kapitalverkehrskontrollen behindert wird, die es bis dahin ja gab. Also in der Nachkriegszeit mussten, wenn Kapitale grenzüberschreitend transferiert werden musste das genehmigt werden. Es war nicht einfach nur so möglich. Regierungen mussten das genehmigen. Und damit hatten sie natürlich eine starke Kontrolle über die nationalen Ökonomien. Mit der Deregulierung wurde das abgeschafft, das Kapital wurde frei beweglich und damit hat sich eine Situation eingestellt, in der Regierungen gezwungen waren, nationale Standortpolitik zu betreiben. Das heißt, Bedingungen zu schaffen, die für das internationale Kapital optimal profitabel sind, unter der Drohung, dass es sonst abwandert. Also das, was man als nationalen Wettbewerbsstaat bezeichnet, nämlich eine Situation, in der sich die Staaten selbst, das ist aber wichtig, sie wurden nicht von außen dazu gezwungen, sondern diese Regierungen haben diese Strategie selber eingeschlagen, um sozusagen die Kräfteverhältnisse im Inneren zu verändern. Und das war also der erste Punkt, der mit Globalisierung verbunden war, also die Etablierung des nationalen Wettbewerbsstaates. Was heißt, dass Standortoptimierung im Sinne der Optimierung von Kapitalverwertungsmöglichkeiten zur obersten politischen Priorität wird? Und damit sozusagen beispielsweise soziale Sicherungen dahinter zurücktreten müssen. Das heißt, soziale Sicherung ist nur noch dann möglich, wenn diese Kapitalstandortoptimierung nicht stattfinden kann, stattfindet gleichzeitig. Das war der erste Punkt der Entwicklung. Und der zweite Punkt war, dass mit der Internationalisierung der Produktion und der Internationalisierung des Kapitals wesentliche politische Entscheidungen sich auf die internationale Ebene verlagert haben. Institutionelle Ausdrücke dafür sind die Welthandelsorganisation, die sozusagen eine zentrale institutionelle Instanz ist zur Garantie von Privateigentumsverhältnissen und des freien Kapitalverkehrs. Ne? Also wird nicht mehr von nationalen Staaten geregelt, sondern ist auf eine internationale Organisation übergegangen. Genauso gut ist die Europäische Union so eine Einrichtung, ne, die jenseits nationalstaatlicher Parlamente bestimmte ökonomisch-strukturelle Entscheidungen trifft, die praktisch der Entscheidung nationaler Parlamente nur noch sehr vermittelt unterliegen, wenn überhaupt. Das heißt, also die neoliberale Globalisierung hat zwei entscheidende Zielpunkte, nämlich die Verlagerung politischer Entscheidungen von der nationalen Ebene auf die internationale Ebene und zum Zweiten die Transformation der Staaten selbst in der Weise, dass Staaten abhängiger werden von ökonomischen Weltmarktprozessen, ne, und den Finanzflüssen und den Kalkulationen von Finanzinstitutionen. Das ist immer schon bedeutungsvoll gewesen bei peripheren Ländern, die, wenn sie vom Internationalen Währungsfonds Kredite brauchten, sich bestimmten Bedingungen unterwerfen müssen, die Strukturanpassungspolitik. Die Strukturanpassungspolitik passiert inzwischen ohne, also in Bezug auf die starken Staaten, passiert ohne die Politik des Internationalen Währungsfonds einfach durch die Funktionsmechanismen globaler Finanzmärkte. Deshalb auch spricht Gubenbauer von der Hochleistungsgesellschaft. Ne? Da ist Gemeinstandortpolitik. Ja, und die soll sozial gerecht sein. Das ist sozusagen die sozialdemokratische Variante dieses Dings. Aber die soziale Gerechtigkeit findet ihre Grenzen in der Standortoptimierung für das Kapital. In der Literatur wird das als neoliberaler Konstitutionalismus bezeichnet. Das heißt, es ist eine Art Verfassung entstanden, also ein System formalisierter politischer Entscheidungsprozesse, die demokratischen Bildungsprozessen entzogen sind. Das ist ganz deutlich auf der internationalen Ebene. Die WTO wird demokratisch nicht kontrolliert. Sie wird kontrolliert, also wird getragen von einzelnen Staaten. Aber die Staaten sind selber einem wettbewerbsstaatlichen Druck ausgesetzt. Das heißt, sie sind selber schon auf die neoliberale Politik festgelegt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Privatisierung der Politik. Die neoliberale Restrukturierung, ich hatte schon gesagt, ist gebunden an die Internationalisierung des Kapitals. Was heißt, dass sich internationale Unternehmen gegenüber einzelnen Staaten sehr viel flexibler verhalten können. Sie sind zwar nicht unabhängig von ihnen, sie brauchen ihre Gewaltinstanz beispielsweise. Ne? Das amerikanische wie das deutsche Kapital braucht die US-Armee, um ihre Interessen zu wahren. Aber gleichzeitig ist das Kapital nicht mehr auf einzelne Staaten der Form angewiesen, sondern ist flexibler geworden, was wiederum dazu führt, dass sich der Modus der Politik entscheidend geändert hat. Viele politische Entscheidungen werden getroffen in Verhandlungssystemen zwischen einzelnen Staaten oder Staatengruppen und privatem Kapital. Das ist ganz informell. Das passiert sozusagen jenseits der etablierten Institutionen. Aber sehr viele Entscheidungen, die irgendwann nun mal in formalisierten Instanzen dann ratifiziert werden, werden schon längst vorher ausgehandelt. Zwischen den beteiligten mächtigen Partnern, was die mächtigen starken Staaten und das internationale Kapital sind. Das heißt, nichtstaatliche Akteure und nicht in demokratischen Prozessen involvierte Akteure werden für die politischen Entscheidungsprozesse insgesamt wichtiger. Das heißt auf der anderen Seite, dass die einzelstaatlichen demokratischen Institutionen immer stärker in die Funktion kommen, schon getroffene Entscheidungen zu ratifizieren und zu legitimieren. Was interessante Legitimationsperspektiven eröffnet, weil nämlich beispielsweise Parteien auf nationalstaatlicher Ebene das, was sie nationalstaatlich eigentlich nicht durchsetzen können, damit legitimieren, dass es auf internationaler Ebene schon passiert ist. Das ist ein Modus, der in der Europäischen Union gang und gäbe ist. Es werden Entscheidungen auf der europäischen Ebene transferiert und kommen zurück als europäische Entscheidung. Die Regierung sagt, wir können leider nichts machen, das ist eine EU-Richtlinie. Die Regierung hat sie selber mit veranlasst, aber sie kommt als sozusagen internationale Entscheidung zurück und ist sozusagen dann eine Entwicklung, die den nationalen Parlamenten eigentlich nichts mehr viel entgegenzusetzen hat. Denn internationale Verträge oder Abkommen können nur angenommen oder abgelehnt werden. Ablehnen fällt aber schwer, weil damit ganze Prozesse dann in Frage gestellt werden. Das heißt, das, was man als demokratischen Bildungsprozess bezeichnet, nämlich aushandeln, diskutieren, abwägen, Kompromisse finden zwischen verschiedenen Parteien und so, das findet nicht mehr statt, sondern festgesetzte Entscheidungen werden angenommen oder abgelehnt. Das passiert jetzt ganz aktuell in Bezug auf die europäische Konstitution sozusagen. Die kann man ablehnen oder annehmen. Man kann sie nicht modifizieren. Also Parlamente haben da eigentlich nichts mehr zu sagen. Parlamente sind ja an sich die Instanzen, wo diskutiert, wo abgewogen wird, wo ausgeglichen wird, wo Interessen, Kompromisse geschlossen werden. Das ist alles nicht mehr möglich. Der Prozess findet auf einer ganz anderen Ebene statt und nicht mehr auf nationaler Ebene. So, das ist die eine Ebene. Also die politischen Entscheidungsprozesse haben sich verändert und verlagert. Kommen wir nun mal zurück zum Volk, der Punkt von vorher. Da gibt es zwei wichtige Entwicklungen. Durch die neoliberale Restrukturierung haben sich zunächst einmal die sozialen Ungleichheiten erheblich vergrößert und werden immer stärker. Das heißt, das, was mal in der in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als Basis für demokratische Verhältnisse geschaffen worden ist, nämlich eine relative soziale Sicherheit, auch eine relative materielle Gleichheit, zerbröselt immer mehr, die sozialen Unterschiede werden größer und das wiederum zeigt sich zum Beispiel daran, dass viele Teile der Bevölkerung schon gar nicht mehr glauben, dass irgendwas für sie gemacht wird in der Politik und dann wegbleiben. Also das ist ein Grund für die abnehmende Wahlbeteiligung. Unter anderem auch der andere Grund ist, dass die Leute merken, da wird auch nichts mehr entschieden, wenn wir wählen. Die Entscheidungen fallen ja woanders. Der andere Punkt ist der, dass die Migration und Fluchtbewegungen durch die neoliberale Globalisierung erheblich vorangetrieben worden sind, durch wachsende internationale Ungleichheiten, zum Teil auch durch Öffnung von Grenzen, die nur wiederum notwendig sind, um internationale Arbeitsmärkte zu ermöglichen. Also die Illegalisierung der Migration ist ja ein Moment der Arbeitsmarktregulierung. Durch Illegalisierung schaffe ich billige Arbeitskräfte. Das heißt, illegale Migration ist nicht etwas, was abgewehrt werden soll, sondern was illegalisiert erhalten bleiben soll. Wir brauchen ja, also es ist ja notwendig, dass in den entwickelten Staaten des Kapitalismus permanente Einwanderung stattfinden von Illegalisierten, die bestimmte Arbeiten übernehmen und billig erledigen. Das aber wiederum führt dazu, dass die Staatsbürgerschaft in doppeltem Sinne fragwürdig wird, nämlich ein immer größerer Teil der Bevölkerung, der in einem Territorium liegt, sind gar keine Staatsbürger, haben gar nicht die politischen Rechte ganz formell. Und durch die sozialen Unterschiede wird die materielle Staatsbürgerschaft mehr und mehr untergraben. Das mag ein bisschen ein anderer Gesichtspunkt sein, ne? Aber ich denke, es ist ganz spannend, sich Globalisierung wirklich mal von der Frage der Demokratie her zu betrachten, ne? Und das ist wirklich vehement, was da passiert ist. Und man muss sehen, das war eine Strategie, die zwar nicht von allen Beteiligten so intentional betrieben worden ist. Ich denke beispielsweise, dass die internationalen Unternehmen waren natürlich daran interessiert, dass sie ihre Wertschöpfungsketten optimal organisieren können. Das heißt, flexibel Produktionsstandorte kombinieren konnten. Dazu brauchten sie Internationalisierung des Kapitals. Konservativen Regierungen waren daran interessiert, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt, ne, und damit durch die Regulierung das Kapital Profite macht und damit wieder ein Aufschwung entsteht und so weiter und so fort. Es gibt aber neoliberale Thinktanks, die genau so argumentiert haben, ne, die gesagt haben, es gibt zu viel Demokratie und dem muss was entgegengesetzt werden und das passiert durch ökonomische Regulierungsprozesse. Also es ist ein Prozess, der viele Akteure hatte, der nur teilweise konzeptionell vorgeformt war, der aber zu diesem Ergebnis geführt hat, ne? Nämlich einer wirklich ganz radikalen Aushöhlung liberaldemokratischer Institutionen.
Cosa sa iñale, sosa iñale, bambule, mamá perfecta, deja tú y yo bailar. Mamá perfecta, deja tú y yo bailar. Porque te de los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan, porque te de los muchachos cuando se juntan, la 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 li lo lo li, lo. No quiero, no, no quiero, no. ¿Qué? Como que no soy de etiqueta. Como que no soy de etiqueta, yo canto mi canto antiguo y a papoe. Drume negrita y tumba. Drume negrita y tumba. Iñale cosas a iñale, sosa, iñale bambule. Iñale cosas a iñale, sosa, iñale bambule. Mamá perfecta, deja tú y yo bailar. Perfecta, deja tú y yo bailar. Porque ustedes los muchachos cuando se juntan, porque ustedes los muchachos cuando se juntan, porque ustedes los muchachos cuando se juntan, la 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 li la lo de lo. No quiero, no, no quiero, no.
Ich denke, ganz wichtig ist, dass im Prozess dieser Entwicklung die Struktur des Parteiensystems und der Charakter der Parteien sich ganz fundamental ändert. Und zwar hatten wir ja für die Nachkriegszeit einen Ausdruck für das Parteiensystem, der Volkspartei hieß. Der zwar nicht hieß, dass die Parteien für das Volk da sind oder so etwas, aber sie hatten eine bestimmte Charakteristik, nämlich in der Weise, dass es Parteien waren, die versucht haben, soziale Interessen aufzunehmen, zu kanalisieren, zu neutralisieren, gegeneinander auszuspielen, aber auf jeden Fall sich als Parteien dargestellt haben, die tatsächlich soziale Interessen bearbeiten und die als Reformparteien auch materielle Konzessionen organisieren. Sozial selektiv, unterschiedlich und so weiter und so fort, aber das, was man halt als Sozialstaat bezeichnet oder als keynesianischer Staat. Die Transformation des Staates im Zuge der neoliberalen Globalisierung heißt ja unter anderem, dass das nicht mehr funktionieren kann. Es können auf nationaler Ebene diese Interessenausgleiche so nicht mehr stattfinden, wenn Entscheidungen woanders getroffen werden, wenn sie präformiert sind, wenn sie durch internationale Prozesse schon festgelegt sind. Und in dem Prozess der Transformation des Staates hat sich auch das Parteiensystem in der Weise transformiert, dass es mehr und mehr den Charakter dieses Volkspartei, des integrativen Volksparteiensystems verliert und die Parteien zu medialen Apparaten werden, die deren Funktion eher darin besteht, Entscheidungen zu transportieren. Also nicht mehr Entscheidungen im Sinne von Interessenvermittlung zu treffen, sondern schon vorhandene Entscheidungen zu legitimieren und zu transportieren zu den Betroffenen hin. Das hängt wiederum damit zusammen, dass durch soziale Fragmentierung, größere Ungleichheiten und so weiter, durch die Auflösung traditioneller sozialer Milieus, die Parteien sich nicht mehr so wie früher auf bestimmte soziale Schichten stützen können, sondern dass das soziale Umfeld differenzierter wird und damit der sogenannte Prozess der Individualisierung stattfindet, wo Parteien sich immer weniger auf bestimmte traditionelle Milieus stützen können, also in der Weise, dass der protestantische Facharbeiter eben sozialdemokratisch wählt und die Frau auf dem Land, die katholisch ist, die konservativen Welt. Eine Zeit lang konnten Parteien mit diesen Festlegungen relativ klar rechnen. Das geht immer schlechter. Parteien können immer schlechter kalkulieren mit bestimmten sozusagen festgefügten Interessen, weil die sozialen Situationen durchmischter werden, fluktuierender werden, unsicherer werden. Und so kann es passieren, dass in einem oberbayerischen Wahlkreis, der fest in der Hand der CSU war lange Zeit, ein schwuler, grüner, 24-jähriger Bürgermeister wird. Eine absolute Überraschung für alle. Ne? Also da irgendwie passiert da was. Ne? Das heißt, die Parteien können nicht mehr materiell umverteilen, also Konzessionen machen. Sie können nicht mehr mit festen Wählerschaften rechnen. Was heißt, sie werden immer medialer. Das heißt, sie versuchen sozusagen durch die Verkuppelung mit der Medienindustrie, durch Reklametechnik ihre Wählerschaften zu erhalten oder immer neu zu mobilisieren. Das hat Folgen, nämlich dass damit ein Prozess verstärkt wird, der ohnehin stattfindet, nämlich dass die sogenannte Basis der Parteien, also die Mitgliedschaft, immer mehr an Bedeutung verliert. Das kennen wir von den traditionellen Parteien, die sowas wie Ortsvereine hatten oder lokale Komitees. Die spielen eine immer geringere Rolle, kosten nur Geld, ne? Dürfen eh nicht mitreden und stören eigentlich eher, sofern sie überhaupt funktionieren. Weil ja die Strategien auch in den Parteizentralen ganz andere sind. Die müssen ja gucken, dass sie Mehrheiten gewinnen in bestimmten politischen Situationen. Und der zweite ganz wesentliche Effekt dieser Entwicklung ist, dass die Parteipolitik immer populistischer wird. Das heißt, wenn ich materiell nichts verteilen kann, wenn ich mich hier nicht auf feste Interessenmilieus stützen kann, dann muss ich populistisch mobilisieren. Das heißt, ich muss sozusagen Identität schaffen, die über soziale Grenzen hinweg, über materielle Unterschiede hinweg Identitäten schaffen. Das ist Nationalismus, Rassismus, Wohlstandschauvinismus. Ne? Wohlstandschauvinismus ist die Aussage, die sagt, wenn es euch auch schlecht geht, es geht immer noch besser als anderen. Bleibt also drin und seid brav. Rassismus ist klar, Nationalismus auch. Und man kann sehen, dass im Zuge dieser Entwicklung die Politik der Parteien in der Tat immer populistischer in diesem Sinne wird. Ne? Die Mobilisierung von nationalistischen, rassistischen und wohlstandschauvinistischen, populistischen Strategien. Die nimmt an Bedeutung zu, genauso gut wie die Personalisierung zunimmt und so weiter und so fort. Also die Struktur des Parteiensystems passt sich sozusagen dieser neoliberalen Globalisierung der Transformation des Staates an. Was heißt, dass die Unterschiede zwischen den Parteien immer stärker taktisch werden? Die Frage ist, wer mobilisiert populistisch besser? Wer hat die besseren Propagandaapparate? Wer hat die besseren Berater? Und Inhalte werden immer weniger wichtig. Und Johannes Anjuli hatte ja für eine frühere Zeit schon gesagt, mit einigem Recht, dass das herrschende Parteiensystem eigentlich eine virtuelle Einheitspartei sei. Das heißt, die Unterschiede zwischen den Parteien relativ gering sind und sie eigentlich wie eine Partei funktionieren, die nur unter sich sozusagen mit unterschiedlichen Spielchen spielt. Das ist immer bedeutsamer geworden. Also die Schwierigkeiten, Parteien voneinander abzugrenzen, werden immer größer. Und es gibt Ausreißer natürlich, ne? Es gibt die Haider-Partei in Österreich, die noch populistischer ist als andere Parteien, aber eigentlich grundsätzlich ist es auch ein gradueller Unterschied in einer gewissen Weise. Und es gibt Ausreißer wie die Linkspartei in Deutschland, die sozusagen historisch unterschiedliche andere Bedingungen hat. Man sich allerdings fragen muss, wohin sie sich entwickelt. Ne? Und sie ist auch ziemlich populistisch, muss man sagen, schon jetzt, ne? in vielerlei Hinsicht. Weil natürlich auch sie sich auf nicht eine definierte Wählerschaft schützen kann, ne, sondern sehr taktisch operieren muss. Im Moment vor allem mit dem Anti-Ressentiments gegen die anderen Parteien operiert. Ne. Die Linkspartei wird gewählt von denen, die sagen, den anderen Parteien muss man mal was auswischen. Ne? Die verdrehen unsere Interessen nicht mehr, also wählen wir die Konkurrenz. Es ist ganz spannend, ne? Dass die Umfragen in Deutschland in Bezug auf die Linkspartei sagen, dass die Wähler der Linkspartei nicht glauben, dass die Linkspartei in der Regierung irgendwas bewirken könnte. Sie glauben auch nicht, dass die Linkspartei ein überzeugendes Programm hat. Sie glauben aber, dass die Linkspartei die anderen stört. Und das stimmt ja auch. Ne? Aber das heißt sozusagen eine grundlegend populistische Struktur in gewisser Weise. Ne? Was dabei verloren geht, ist Interessenvermittlung, ne? Was sozusagen die traditionelle Funktion von politischen Parteien war. Und damit hängt noch Zusammenhang die sogenannte politische Klasse. Die politische Klasse, die also aus den politischen Funktionären, Beamten, höhere Parteiapparate und so weiter besteht, Abgeordnete, die im Zuge der Entwicklung zwei Dinge durchmacht, nämlich sie wird abgehobener, sie hat immer weniger zu tun mit ihrer Basis, wenn man so will, ne? Und sie wird einheitlicher. Das heißt, man versteht sich untereinander auch ganz gut, ne? Das kennen wir. Ne? Also es werden zwar große Konflikte inszeniert, aber am Ende versteht man sich wieder, weil man natürlich, Max Weber hat die Klasse definiert als eine Einheit der materiellen Basis und der Lebensweise. Das macht Klassen aus. Und das stimmt. Ne? Die politische Klasse lebt vom Staat, lebt von der Politik und sie hat eine einheitliche Lebensweise. Sie hat sozusagen Wurzeln nicht mehr in unterschiedlichen sozialen Traditionen, sondern sie hat eine eigene politische Kultur, also Lebenskultur, und lebt davon. Und das wiederum heißt, dass die sozusagen deren eigenen materiellen Interessen auch immer stärker die Politik bestimmen, nämlich keine zu großen Konflikte beieinander bleiben, nicht stören und das System nicht in Frage stellen. Und das alles führt dazu, also zu einer Autoritarisierung des politischen Systems, bei der wiederum sozusagen den Prinzipien der liberalen Demokratie in einer gewissen Weise widerspricht. Was heißt, heute tun Parteien im Grunde genommen zweierlei sehr stark, nämlich sie verkaufen Politik, sie verkaufen politische Entscheidungen, sie treffen sie nicht, sie verkaufen sie. Insofern haben sich der Dienstleistungsgesellschaft ganz gut angepasst, sind eben auch Dienstleister geworden. Und zum anderen, sie mobilisieren Legitimation. Und das geschieht zum großen Teil populistisch. Was übrigens dazu führt, diese populistische, der populistische Form der Politik wird, äußert sich auch daran, dass die ideologischen Gehalte und die Mobilisierungsstrategien der etablierten demokratischen Parteien sie immer mehr verschwimmen mit denen von rechtspopulistischen Parteien. Also die Unterschiede sind teilweise gar nicht mehr so richtig feststellen, höchstens in der Schärfe der Formulierung. Aber der Modus ist ziemlich ähnlich. Überdies zu den Legitimationsstrategien der populistischen gehört auch die Konstruktion von Feindbildern. Ne? Also Populismus braucht immer Feindbilder, muss sich gegen was abgrenzen. Und das ist ganz interessant, dass sich die sehr stark verändert haben. Also in der Nachkriegszeit waren das Feindbild waren die Kommunisten. Klar, das war der Gegner. In Deutschland ist es wieder ein bisschen aufgetaucht. Ne? Also der Roland Koch hat beim letzten Wahlkampf in Hessen einen wirklich faschistischen Wahlkampf geführt. Ne? In der doppelten Weise, nämlich weil seine Gegenkandidaten von der Sozialdemokratie und von den Grünen haben beide ausländische Namen. Der eine heißt Ypsilanti, was Griechisches, der andere heißt Altarik, ist, glaube ich, ein Jordanier, der Vater gewesen. Und der Koch hat ein Wahlplakat gedruckt, hat verhindert die Kommunisten Altarik und Ypsilanti. Ne, das ist faschistisch, ne, ganz klar. Das heißt, aber was ganz wichtig ist dabei, ist, also die Feindbilder werden umgemünzt in rassistische, nationalistische und Terrorismus und Kriminalität. Das sind sozusagen die neuen Pole, und dem sozusagen nationale Einheit geschaffen wird. Ne, gegen Terrorismus, gegen internationale, natürlich Kriminalität, die russisch ist und was immer, und die Kommunisten immer noch, ne, und aber die anders lautenden Namen. Und es geht einher mit der Konstruktion eines Begriffs von Menschenrechten, die im Grunde genommen sich dadurch definiert, was die herrschende metropolitane Lebensweise ist. Ne? Gewisse soziale Sicherung, bestimmte Konsumgewohnheiten, Überlegenheitsgefühle gegenüber anderen, das wird sozusagen kondensiert in einen Begriff von Menschenrechte, in deren Namen dann Kriege geführt werden.
Soweit einmal Joachim Hirsch mit seinen Ausführungen zum Ende der liberalen Demokratie. Dieses Seminar hat eben im Rahmen des Alternativenkongresses Anfang April in Graz gehalten. Ihr habt jetzt Teile gehört, wo es vor allem um die Analyse gegangen ist, also zum einen um das historische Modell der liberalen Demokratie, wie es um diese bestellt ist heute angesichts neoliberaler Transformation, angesichts von Globalisierungsprozessen. Und dann ging es eben auch noch um die Parteien. In der Diskussion in diesem Seminar ist es natürlich auch immer wieder um die Frage nach Alternativen gegangen. Wie könnten Alternativen zum bestehenden demokratischen Modell aussehen? Darüber lässt sich wenig sagen. Also ist natürlich immer wieder der Verweis gekommen, dass das etwas ist, oder Alternativen aus den sozialen Bewegungen, aus den sozialen Kämpfen kommen müssen. Und er es eben so einschätzt, dass im Moment dann auch relativ wenig sichtbar wird, also in welche Richtung es dann auch gehen kann. Zum Abschluss gibt es jetzt noch einen kurzen Ausschnitt aus diesem Teil, wo es dann auch verstärkter um Alternativen und überhaupt um die Fragen der demokratiepolitischen Auseinandersetzung geht. Also diesen Ausschnitt gibt es jetzt die letzten paar Minuten noch zu hören. Also nochmal Joachim Hirsch.
Was man, glaube ich, realisieren muss, wenn man im Zusammenhang von Demokratie argumentiert, muss man einfach sehen, dass die klassische Form der liberalen Demokratie wirklich ihr Ende erreicht hat. Das ist auch der Titel dieses Beitrags. Ne? Das heißt ja nicht, dass Demokratie zu Ende ist, sondern dass sie anders gedacht werden muss, ne? Anders gedacht und anders praktiziert. Wenn dieses traditionelle Repräsentativsystem nicht mehr funktioniert, dann muss politische Artikulation anders stattfinden. Ne? Nämlich selbstorganisiert in von mir aus, wenn man so will, zivilgesellschaftlichen Organisationen, was das Problem nach sich zieht, dass jetzt eben nicht die festen Institutionen bestehen, sondern neue Formen von politischer Stabilität auch erzeugt werden müssen. Also das wäre sozusagen die Denkrichtung. Ne? Und das gilt sowohl für nationale wie internationale Ebene, wobei auf internationaler Ebene das Problem hinzukommt, was ich schon skizziert habe, es fehlt der zentralisierte Entscheidungsapparat. Ne? Und eine ganz wichtige Frage ist, wie lassen sich internationale Prozesse demokratisieren? Es gibt, wenn man so will, Ansätze dazu. Ne? Also sagen wir mal, die großen Kampagnen gegen WTO-Konferenzen, Seattle beispielsweise, die waren ja ein Versuch auf diese Prozesse. Da ist eine WTO-Konferenz einfach zum Scheitern gebracht worden. Ne? Die Leute kamen gar nicht mehr hin zu ihrer Tagungsort. Das sind aber erstmal sozusagen negative Formen der Beeinflussung. Man verhindert was. Die Frage ist, wie kann man positiv beeinflussen auf internationaler Ebene? Ist einfach, also man muss jetzt dazu sagen, das ist, was wir diskutieren müssen, ist die Ebenen oder die Ansätze, über die man reden müsste, und ohne jetzt fertige Lösungsvorschläge zu haben. Ne? Und es ist in der Tat natürlich so, dass wir, denke ich, was schon neu ist, ist, dass wir im Gegensatz zu der alten nationalstaatlichen Demokratie mit ihren institutionellen Formen gerade als Reaktion darauf, also auf deren Niedergang und die Erosion der Nationalstaaten, da entsteht ja in der Tat diese etwas internationaler vernetzte sogenannte globalisierungskritische Bewegung, die ja sehr viele Spektren hat, ne? Aber die sozusagen jetzt versucht, auf jenseits der Ebene der Nationalstaaten zunächst einmal sowas wie Diskussion, Information, Austausch von Erfahrungen zu organisieren, was eine grundlegende zivilgesellschaftliche Prozess sozusagen ist, ne? In welche organisatorischen Formen das angehen könnte, ist vollkommen offen. Wir haben so Ansätze dazu. Es gibt eine Reihe von NGOs, die beobachten internationale Organisationen. Es gibt keine internationale Organisation, die nicht permanent beobachtet wird. Also wenn die WTO irgendein Verbrechen begeht, dann wird es schnell öffentlich, wenn sie es plant, ne? Weil sich einige Leute damit beschäftigen. Aber das reicht natürlich nicht aus. Zum Beispiel das MAI, das Multinationale Investitionsabkommen, was ja ein Versuch war, nationale Regierungen vollkommen dem Diktat des Kapitals zu unterwerfen, als Strategie der dominanten Regierungen in Bezug auf periphere Länder. Das ist daran gescheitert, dass es einfach veröffentlicht wurde. Ne? Also allen Leuten war klar, was da passiert, was die Folgen davon sind, von diesen etwas komplizierten technischen Regelungen, die das beinhaltet. Aber das sind erstmal so Abwehrgeschichten, ne? Also sozusagen, also Demokratie heißt ja Gestaltung, also heißt ja Fällen von politischen Entscheidungen durch alle oder durch Beteiligung von allen. Und das ist immer noch also eine Frage, wie das passieren könnte. Aber ich denke, das sind wirklich entscheidende Fragen, nämlich die andere Form der Politik, damit verbunden der andere Inhalt von Politik, also was ich gestern versucht habe als Politisierung des Privaten, also die Frage, welche gesellschaftlichen Verhältnisse sind eigentlich politisch relevant, ne? Das zum Thema zu machen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist die, was kann eigentlich auf der Ebene passieren, wo es überhaupt keine demokratischen Institutionen mehr gibt. Ich denke, um das nur abzuschließen soweit, ein wichtiger Punkt ist auch noch, wer kontrolliert eigentlich große Unternehmen? das ist damit ja noch nicht beantwortet. Ne? Wir haben eine Situation, wo große Unternehmen nicht nur Umsätze haben, die den Etat vieler Staaten überschreiten, sondern über Machtmittel, die wirklich die Möglichkeiten vieler Staaten überschreiten. Und das kann ja, es kann ja keine Demokratie geben, wenn es so ist. Ne? Also wenn es eine, wenn sagen wir mal 200 Unternehmen auf der Welt bestimmen, was auf der Welt passiert, dann ist es eine vollkommen diktatorische Angelegenheit, ne? Wenn man mal von der Konsumentensouveränität absieht. Und das ist auch noch eine Frage. Wie werden eigentlich Unternehmen kontrolliert, wenn man nicht das kleine, schnelle Lösungswort Verstaatlichung hat, was ja bekanntlich schief geht? Ne? Da werden die auch nicht besser durch. Da ist die Frage, wie werden die wirklich demokratisch kontrolliert und nicht durch eine formelle Eigentumsveränderung? Das sind, glaube ich, zentrale Punkte. Also die Form der Politik, der Inhalt von Politik, die internationale Ebene und die Frage der Kontrolle großer wirtschaftlicher Macht. Und da gibt es nirgends Lösungen dafür, muss man einfach sagen. Ne? Aber das wären, glaube ich, so die das, was man, woran man arbeiten müsste, ne? Wo auch zum Teil gearbeitet wird. Es gibt ja viele Leute, die machen sich Gedanken darum, haben Vorschläge und haben. Sicher ist nur, dass wenn man Demokratie, haben wir Demokratie wieder installieren oder etwas ein bisschen vorantreiben wollte, man das in anderen Kategorien machen muss als in den traditionellen. Deshalb auch nochmal zurück auf Europa. Ne? Man kann das Europäische Parlament stärken, von mir aus. Ne? Aber viel nützen wird das nicht, weil auf der Ebene so viel nicht mehr passiert. Ne? Also es müssen andere Bereiche der Gesellschaft demokratisiert und politisiert werden, außer den traditionellen repräsentativ-demokratischen.
Abschluss noch ein paar Hinweise, zum einen auf die Homepage des Alternativenkongresses, alternativen-kongress.org. Da können Sie noch einmal das Programm nachlesen, gibt es Informationen zu den Referenten und Referentinnen, die an dieser Veranstaltung in Graz Anfang April teilgenommen haben. Der zweite Hinweis betrifft noch die Seite frei-radios.net, dort gibt es auch einige Beiträge dieses Kongresses zum Nachhören, und allen anderen, die lieber ein Buch in der Hand haben, zu denen ich mich ja selbst auch zähle, denen sei das Buch ABC der Alternativen, von Ästhetik des Widerstands bis ziviler Ungehorsam, erschienen 2007 im VSA Verlag, empfohlen, denn dieses Buch war ja so die Grundlage des Kongresses. Und Bücher von Joachim Hirsch, den Sie in der heutigen Sendung gehört habt, sollte es denn auch in jeder gut sortierten Buchhandlung geben.